Ich beginne wieder mit einem Gebet. Heiliger Geist, du bist der Geist der Sehnsucht, die liebende Sehnsucht, die den Vater und den Sohn vereint. Erfülle uns mit deiner Sehnsucht, mit deinem Hunger nach der Gerechtigkeit. Flöße uns erhabene Wünsche ein. Nimm von uns jeden egoistischen Wunsch, alles gierige Suchen nach Befriedigung. Lass uns den Erlöser mit großer Sehnsucht erwarten. Lass uns die Güter des Gottesreiches suchen, nicht irdischen Besitz oder menschliche Anerkennung. Lass uns die Ausbreitung deines Reiches ersehnen. Lass uns für die anderen und für uns selbst Glück ersehnen, das Glück, das die 8 Seligpreisungen verheißen. Lass uns das ersehnen, was nur du geben kannst, und am Ende die Vereinigung mit Gott im ewigen Leben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Teilnehmer an den Exerzitien, an den Rundfunkgeräten von Radio Horeb, ich begrüße Sie alle aus dem Sauerland, von Bestwig, aus dem Provinzhaus der Heiligenstädter Schulschwestern. Wir betrachten die Enzyklika Gaudete et Exultate. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß. Und damit ist das Thema ja gegeben. Es geht um den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute. Und diese Worte Gaudete et Exultate stehen ja am Ende der Seligpreisungen in der Bergpredigt. Wir haben schon gehört, Papst Franziskus, der uns diese Enzyklika vor knappen 2 Jahren geschenkt hat, nennt die Seligpreisungen den Personalausweis des Christen. Daran werden wir erkannt. Das ist unser besonderes Prägemal. Also nach dem Bild, das da eingeprägt ist in den Personalausweis, nach diesem Bild sollen wir uns richten, denn es ist das Bild, das Gott von uns hat. Und nach dem sollen wir uns entwickeln und nicht nach irgendeinem eigenen Wunsch denken. Wir haben heute Morgen schon betrachtet die Seligpreisung: Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Alles, was am Ende der Seligpreisungen als Lohn verheißen wird, ist ja nichts anderes als ein Synonym für den Himmel, wenn es da heißt, sie werden das Land erben. Natürlich denkt man an das verheißene Land, das Land, das uns geschenkt wird, wenn wir aus der Sklaverei, aus Ägypten, in das Land der Verheißung geführt werden. Letztlich ist es der Himmel. Wenn wir getröstet werden, wenn aller Hunger gesättigt wird, wenn wir Erbarmen finden, wenn wir Gott schauen, wenn wir im vollen Maße Kinder Gottes genannt werden, dann ist immer das Himmelreich gemeint, die Seligkeit, die hier auf der Erde schon beginnt. Denn wir haben ja betrachtet, wir sind allein schon dadurch, dass wir Christus im Glauben angenommen haben und auf seinen Namen getauft worden sind, sind wir implantiert worden, nicht nur in seinen Leib, sondern auch in das Himmelreich gepflanzt, im Hause des Herrn gedeihen sie in den Vorhöfen. Also hier auf der Erde gedeihen sie bereits in den Vorhöfen unseres Gottes. Jetzt betrachten wir eine weitere Seligpreisung, die wir eben ja auch schon im Gebet angesprochen haben. Hunger und Durst. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Es gibt wirklich nur eine einzige Sättigung. Und als die Sättigung, die nur Gott geben kann. Alle Sehnsüchte des Menschen laufen letztlich ins Leere ohne Gott. Und deswegen versuchen die Menschen ja auf alle mögliche Weise, ihren Hunger zu stillen und ihre Sehnsüchte zum Ziel zu bringen, solange sie es auf irdische Weise versuchen, ist das immer ein Kurzschluss und er kann auch zu Katastrophen führen. Zu Katastrophen, dass der Mensch zum Feind des Mitmenschen wird und sich mit seinen Ellenbogen durchsetzen möchte, nur um seine Sehnsucht zu stillen, und er wird nie zum Ziel gelangen. Es gibt nur eine Möglichkeit, zum Ziel zu kommen. Das haben wir auch schon bei C.S. Lewis gehört, oder ich denke jetzt an den jüdischen Schauspieler Ernst Ginzberg, der 1964 gestorben ist und der auf dem Sterbebett auch schon vorher sich bekehrt hatte zum Christentum, getauft wurde und dann auf dem Sterbebett sich und der Welt noch einmal Rechenschaft darüber gab, warum er Christ geworden ist. Und da sagte, oder überhaupt, warum er an Gott glaubt. Und da sagte er, es wäre eine solche Grausamkeit, wenn im Menschen solche Sehnsüchte angelegt sind, wie er sie nun tatsächlich auch besitzt, die niemals irdisch gestillt werden können, wenn es nicht in einem Jenseits die Erfüllung aller Wünsche und Sehnsüchte des Menschen gäbe. Es muss einen Gott geben, denn alles spricht von ihm, alles schreit nach ihm. Wir haben oft keinen Namen dafür, aber ich glaube, ein Teil der Evangelisation, auch Neuevangelisation heute, muss darin bestehen, dass wir den Menschen ihre Sehnsüchte erklären, ihnen entziffern, was sie eigentlich suchen. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Hier geht es also zunächst nicht mal um den leiblichen Hunger, so wie es auch im Vaterunser bei der Bitte um das tägliche Brot nicht um das Essen und Trinken geht, vordergründig für den Leib. Es geht um viel mehr. Der Mensch ist ja mehr als nur Somatik, nur Leiblichkeit. Bei Lukas gibt es tatsächlich eine verkürzte Bergpredigt, die allerdings nicht auf dem Berg, sondern im Tal gehalten wird. Deswegen heißt sie auch die Feldrede Jesu. Und da werden allen diesen Seligpreisungen werden dann noch Weherufe zugefügt. Da heißt es zum Beispiel, wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Also das sind die Menschen, die die Sättigung ihrer Triebe und ihrer Sehnsüchte in kurzschlüssiger Weise versuchen, auf materielle, diesseitige Weise zu erfüllen. Im Magnificat singt die Gottesmutter, er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut die im Herzen voll Sehnsucht, voll Hochmut sind, Entschuldigung. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen, die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben, die Reichen lässt er leer ausgehen. Es geht letztlich um die Sehnsucht nach Gott. Augustinus hat sie ja in seinen Bekenntnissen, in seinen Konfessionen mit dem unruhigen Herzen beschrieben. Unruhig ist unser Herz, bis es seine Ruhe findet in dir, mein Gott. Und das hat er am eigenen Leibe erfahren. Und von diesen Erfahrungen gibt es Tausende. Ich möchte sagen, jeder, der an Jesus glaubt oder sein Leben ihm übergibt, hat diese tiefe Sehnsucht im Herzen erfahren. Bei Charles de Foucault kommt das ganz stark zum Ausdruck. Er war ja der Lebemann, der französische Offizier, der sich alles leisten konnte. Seine Eltern waren früh gestorben, aber er hatte das ganze Geld geerbt. Er war ein Bon vivant geworden, also so ein Lebemann, der sich alles leisten konnte. Und er stürzte sich von einer Orgie in die andere. Und später bekennt er, je tiefer ich mich in die Vergnügen der Welt hineinstürzte, desto leerer wurde es in mir und desto trauriger wurde ich. Und dann suchte er und dann fand er. Es wird ja berichtet, nachdem er zunächst einmal bewundert hat, in Nordafrika die Muslime, junge Männer, die zu den Gebetszeiten von ihren Kamelen herunterstiegen, ihren Teppich ausbreiteten und Richtung Mekka tief gebeugt ihre Gebete verrichteten, bewunderte er, dass es Männer gab, junge Männer, die Gott anbeteten. Das hatte er zu Hause in Paris noch nie erlebt. Das waren immer die alten Rosenkranz betenden Weiblein. Und das brachte ihn auf die Spur. Er kam über den Koran zur Bibel, aber noch nicht zum Glauben. Und dann wird er beobachtet in Paris, tagelang, wochenlang, jeden Tag sitzt er stundenlang in einer Kirche ganz einsam. Und er bekennt später, er hat immer nur dieses eine Gebet gebetet. Gott, wenn es dich gibt, lass mich dich erkennen. Gott, wenn es dich gibt, lass mich dich erkennen. Diese tiefe Sehnsucht nach dem, den er ohne zu merken längst gefunden hatte. Denn wer Gott sucht und ihn schon mit Du anspricht, der hat ihn längst gefunden. Er hat es noch gar nicht gemerkt. Das Ganze geschah dann im Zusammenhang mit einer Lebensbeichte, die er abgelegt hat. Da auf einmal erfuhr er, wie in seinem Herzen Schleusen geöffnet wurden und er auf einmal diese Gegenwart Gottes so dicht verspüren konnte, dass es für ihn nur noch eins gab, sein Leben vorbehaltlos dem Herrn zu weihen. Diese Sehnsucht, die wird natürlich irdisch nie ganz in Erfüllung gehen. Sie wird uns immer begleiten. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jeden Tag zwar esse und dennoch immer wieder Hunger bekomme. Und wehe, wenn ich keinen habe. Sie wissen ja, jeder Arzt, wenn er eine oberflächliche Diagnose stellen will, ohne den Patienten näher zu kennen, da fragt er zum Beispiel, haben Sie Appetit? Und wenn Sie sagen, es tut mir leid, mich widert alles an, dann wird er sagen, dann sind Sie krank. Wer keinen Appetit auf Gott hat, wer keine Sehnsucht nach Gott hat, der ist krank. Der ist krank. Aber Sehnsüchte hat jeder Mensch irgendwie. Sie müssen nur in die richtige Richtung gebracht werden. Denken Sie einmal daran, wie Paulus auf dem Areopag den Athenern den Altar für den unbekannten Gott erklärt hat. Genau darum geht es, dass wir den Menschen erklären, was sie eigentlich suchen, was sie eigentlich wollen. Ob sie es annehmen, ist eine andere Frage. Aber es ist so. Ich kann mir vorstellen, dass an der Schwelle zum Himmelreich, wenn wir einmal sterben, wir vielleicht erleben dürfen und viele Menschen erleben dürfen, dass sie Gott so schauen, dass sie sagen, ja, Herr, eigentlich habe ich dich immer gesucht. Selbst der Verbrecher am Kreuz hat im letzten Moment seines Lebens noch dieses Glück erfahren dürfen, dass die tiefste Sehnsucht seines Lebens gestillt wurde. Also wie gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern, wie Jesus sagt, von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das hat er dem Teufel entgegengeschleudert, als er ihn versuchen wollte, für sich selber ein Wunder zu wirken. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. In Österreich gab es einen Philosophen, der 1931 verstorbene Ferdinand Ebner, der auch in der Nähe von Heiligenkreuz im Wiener Wald eine Zeit lang gelebt hat und von Beruf eigentlich Lehrer war. Der hat uns verschiedene Schriften und Aphorismen hinterlassen und eine von diesen Aphorismen heißt, das Leben ist nur ein Lebensmittel. Also das irdische Leben ist nur ein Mittel zum eigentlichen Leben. Der Hunger bleibt, wenn du das himmlische Leben nicht suchst und findest. Also das Leben ist nur ein Lebensmittel. Jesus spricht ja auch von diesen zweierlei Leben, wenn er sagt, wer das Leben, das irdische, liebt, der wird das eigentliche Leben verlieren. Wer aber das irdische hingibt, um meinetwillen oder des Reiches Gottes willen, der wird es finden. Dazu sind wir geschaffen. Wir sind nicht geschaffen für 70, 80 Jahre auf dieser Erde, sondern wir sind für diese Erde geschaffen, weil Gott unsere Heimat im Himmel uns vorbehalten hat. Das ist das eigentliche Ziel unseres Lebens und die Erde ist eine Art Durchgangsstation, in der wir uns bewähren sollen, in der wir den Weg zum Himmel suchen sollen. Es heißt, selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Was versteht man eigentlich unter Gerechtigkeit? Vom heiligen Josef wird gesagt, er war der Gerechte. Ich bin einmal vor einigen Jahren in Nazareth gewesen und da hat sich da einiges ereignet vor über 100 Jahren. Da hat ein katholischer Bischof eine katholische Schule gründen wollen und wollte dafür einen Block von Häusern erwerben von Palästinensern und wollte dort die katholische Schule bauen. Und da haben die Muslime zu ihm gesagt, sie können das Gelände haben, aber hier ist das Grab des Gerechten. Da fragte der Bischof, was ist das Grab des Gerechten? Das wissen wir selber nicht. Nur von Jahrhunderten, von unseren Eltern und von unseren Ureltern her heißt es immer, das Grab des Gerechten. Aber keiner weiß, ob es da ein Grab gibt und wer in diesem Grab begraben liegt. Der Bischof hat also dieses Gelände gekauft mit diesen Häuserblocks. Da wurde die Schule errichtet und eines Tages hat der Hausmeister der Schule die Zisterne gereinigt und da war ein Riss und da hat er einen Stein hineingeworfen und da hörte er es ganz hohl klingen. Da musste etwas darunter sein. Und dann hat man gegraben. Dann hat man einen ganzen Komplex unterirdisch gefunden aus einer Anlage, die bis ins Altertum zurückging. Und da fand man eine Stelle, da hat man einen Stein aufgehoben, da kam Weihrauchduft. Und später haben sie erfahren von Chemikern und von Wissenschaftlern, dass Weihrauchduft sich in geschlossenen Räumen über Jahrhunderte von Jahren hält. Da muss also irgendetwas Sakrales gewesen sein. Da stiegen sie die Treppen dort hinunter, die da in den Stein gehauen waren, und kamen an ein Grab, das genauso mit einem runden Stein versiegelt gewesen war ursprünglich wie das Grab Christi. Es waren aber keine Gebeine mehr zu sehen. Und dann hat man überlegt, was könnte das sein? Und da kam man auf den Gedanken, man kann es nicht nachweisen, das könnte tatsächlich das Grab des heiligen Josef gewesen sein, den man den Gerechten nannte und den man unter den Christen, die Kreuzfahrer haben nämlich da drauf gebaut, unter den Christen verehrt hat. Könnte sein. Aber wie gesagt, er wurde der Gerechte genannt. Die Gerechtigkeit, was bedeutet das? Im Letzten eigentlich die volle Harmonie des Menschen mit Gott, mit sich selber und mit seiner Umwelt. Man könnte es mit diesem etwas missverständlichen Wort erklären, jedem das Seine, im Sinne, nicht wie es die Nazis über den Konzentrationslagern angebracht haben, jedem das Seine in diesem zynischen Sinne, sondern in dem Sinne, wie die Engel es auf den Fluren von Bethlehem gesungen haben, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Das ist die volle Gerechtigkeit. Wenn Gott der Angebetete ist, wenn er das Ziel unseres Lebens ist, wenn er aller Anbetung würdig von uns verehrt wird, dass wir die Knie vor ihm beugen können. Und wenn wir so Ehrfurcht haben vor seinen Ebenbildern, den Menschen und auch mit uns im Lot sind, ja dann ist die Gerechtigkeit hergestellt. Das ist eigentlich gemeint. Selig, die Hunger und Durst haben nach dieser wunderschönen Harmonie der Schöpfung, wie Gott sie eigentlich gewollt und geschaffen hat, sodass er sagen konnte, es war gut so. Es geht also nicht um diese Haltung, so schreibt Papst Franziskus, do ut des, ich gebe dir, damit du mir wieder zurückgibst, wie die meisten Leute ihre Weihnachtsgeschenke verstehen. Sie fühlen sich sozusagen zu einem Art Geschäft verurteilt. Sie haben was von jemand bekommen und müssen dem auch etwas schenken. Das ist nicht der Sinn der vollen Gerechtigkeit. Wenn wir diesen Hunger und Durst nach der vollen Gerechtigkeit wiederum am Schicksal Jesu betrachten wollen. Ich habe gesagt, die Seligpreisungen sind auch eine Art Autobiografie Jesu. Dann können wir feststellen, dass Jesus von einer tiefen, tiefen Sehnsucht erfasst war. Denken Sie daran, obwohl er schon von Johannes getauft war, wobei die Taufe ein Akt der Solidarität mit der sündigen Menschheit war, verlangte ihn immer noch nach der eigentlichen Taufe. Ich kann es nicht erwarten, bis ich sie empfangen habe, bis es vollzogen ist. Was war diese eigentliche Taufe? Das war das Eingetauchtwerden. Sie wissen, das griechische Wort Baptizein heißt eintauchen. Das Eingetauchtwerden in die tiefsten Tiefen menschlicher Existenz bis in den Tod. Ja, verschlungen werden von der Sünde, daran sterben, um die Menschen von Sünden zu befreien. Das war die Taufe, nach der er sehnsüchtig verlangte. Oder wenn er sagte, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Und was will ich anderes, als dass es brennt? Er will also einen Flächenbrand entzünden, damit die Liebe Gottes alle Herzen der Menschen erfasst. Und er hat eine tiefe Sehnsucht. Und ich möchte fast sagen, diese Sehnsucht ist irdisch noch längst nicht gestillt und erfüllt. Und deswegen hat die Kirche die Aufgabe, diese Sehnsucht Christi erfüllen zu helfen, das Evangelium auszubreiten, den Flächenbrand weiterzubringen. Aber was machen wir, wenn sie in uns selber nicht mehr brennt? Wie sollen wir dann den Brand weitergeben können? Wir sollen andere infizieren, also anstecken, anzünden. Oder Jesus sagt im Abendmahlsaal zu den Jüngern, ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Pascha-Mahl mit euch zu essen. Natürlich dürfen wir diese Sehnsucht verlängern und ausweiten auf all die, mit denen er Gemeinschaft haben will durch die Eucharistie. Da sind wir auch gemeint. Jesus hat Sehnsucht nach uns. Jesus hat Sehnsucht nach den Menschen. Ja, und wenn er diese Worte vom Kreuz ausruft, mich dürstet, dann ist genau das letztlich gemeint. Dass der Durst Jesu nur gestillt werden kann, indem alle Menschen zu dem Ziel gelangen, um dessen Willen er auf die Erde gekommen ist. Jesus sucht die volle Harmonie. Die Eucharistie ist das Gegenbild zum Gleichnis vom reichen Prasser und dem armen Lazarus. Denn Jesus lädt ein, die Krüppel, die Armen, die Lahmen und die Blinden. Er lässt sie nicht draußen vor der Türe. Sie sind ja seine Zielgruppe, wie ich schon sagte. Aber bitte jetzt nicht zu dem Fehlschluss kommen, Jesus lädt doch alle ein, also dürfen auch alle zur Eucharistie kommen. Das ist heute ein Argument, mit dem die Interkommunion nicht nur mit evangelischen und freikirchlichen und sonstigen, die also nicht dasselbe Eucharistieverständnis haben wie wir, wie wir sie einladen, sondern sogar, das geht schon über die Religionsgrenzen bis zu den Muslimen. Wir verstehen uns doch gut und deswegen kannst du auch teilnehmen, denn Jesus lädt doch alle ein. Da muss man genau hinschauen. Jesus will, dass alle gerettet werden. Das stimmt. Er hat auch alle eingeladen, die, wir haben das ja gehört gestern, die ihm zugehört haben und die dann hungrigen Magens nach 3 Tagen immer noch ausgehalten haben und hat das Brot vermehrt und hat 5000 Männer und mehr damit den Hunger gestillt. Das hat er getan. Da hat er sie alle eingeladen. Aber dann kommt's. Als er anschließend in Kapharnaum, so schreibt es Johannes im Kapitel 6, als er anschließend in Kapharnaum ihnen erklärte, das wahre Brot des Lebens, das bin ich, und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das wahre Leben, da wenden sie sich ab und wollen nichts mehr von ihm wissen, denn sie wollten wieder ihren knurrenden Magen gefüllt wissen, mehr nicht. Aber sie wollten nicht Jesus in der Eucharistie empfangen, sie glaubten nicht. Die hat er nicht eingeladen. Beim Abendmahl waren nicht alle dabei, sondern nur die, die wirklich glaubten. Ich glaube, wir müssen da sehr Acht geben in der katholischen Kirche, dass wir nicht auf den falschen Leim gehen und sagen, Jesus lädt alle ein. Er will, dass alle gerettet werden, das stimmt. Aber zum eucharistischen Mahl lädt er die ein, die an ihn glauben. Und wir sollen dann, natürlich ist es unsere Aufgabe, nicht selbstgerecht sagen, wir sind die wahren Christen, sondern wir sollen hinausgehen, deswegen heißt es ja Ite Missa Est, und feiert eure Messe draußen weiter und bringt den Menschen das Brot des Lebens in der Liebe, zu der ihr von Gott geweiht seid. Eine weitere Seligpreisung ist die vierte oder fünfte, wo es heißt, selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Ich habe ja schon gesagt von Johannes Paul II., dass er den Auftrag von Schwester Faustina an die Kirche übernommen und umgesetzt hat. Bei der Heiligsprechung am 30. April im Jahre 2000 hat Papst Johannes Paul II. Gesagt, wie dringend braucht die heutige Welt das Erbarmen Gottes. Aus der Tiefe des menschlichen Leides erhebt sich auf allen Erdteilen der Ruf nach Erbarmen. Wo Hass und Rachsucht vorherrschen, wo Krieg das Leid und den Tod unschuldiger Menschen verursacht, überall dort ist die Gnade des Erbarmens notwendig, um den Geist und das Herz der Menschen zu versöhnen und Frieden herbeizuführen. Wo das Leben und die Würde des Menschen nicht geachtet werden, ist die erbarmende Liebe Gottes nötig, in deren Licht der unfassbare Wert jedes Menschen zum Ausdruck kommt. Wir bedürfen der Barmherzigkeit, damit jede Ungerechtigkeit in der Welt im Glanz der Wahrheit ein Ende findet. Das ist das wichtige Thema, ich möchte sagen, das missionarische Thema der Kirche für die Welt von heute, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit bedeutet aber nicht Gleichgültigkeit. Barmherzigkeit bedeutet nicht anerkennen, dass jemand in Sünde lebt. Das hat mit Barmherzigkeit nichts zu tun. Bei Jesus ist nämlich beides in einer Person vereint. Auf der einen Seite die Klarheit und die Wahrheit, das Stehen zu den Geboten Gottes, kein Jota wird verändert. Und auf der anderen Seite die unglaubliche Liebe zu denen, die diese Gebote nicht halten können. Die unglaubliche Liebe zu den Sündern, gerade zu den größten Sündern. Die Kirche muss auf der einen Seite ganz klar die Wahrheit Gottes verkünden. Manchmal mag es vielleicht hart klingen, aber die Wahrheit muss Wahrheit bleiben. Und auf der anderen Seite hat sie die große Aufgabe, die Liebe und Barmherzigkeit Gottes nicht nur mit Worten, sondern mit der Tat zu bezeugen. Ich erinnere mich, meine Tante, eine alte Lehrerin, erzählte aus ihrer Jugendzeit, als sie noch eine Junglehrerin war, da war im Nachbarort in einem Rhöner Dorf, Labach genannt, war eine Prämiz. Und da ging man natürlich hin, denn Sie wissen, um einen Prämizsegen hat man sich die Schuhsohlen abgelaufen. Und da kamen sie da in diese überfüllte Kirche und das Dorf hatte alles aufgeboten, was man aufbieten kann, um das Priestertum an diesem Prämizianten zu ehren. Der Chor hat kräftig gesungen, die Orgel hat gebraust, die Fahnen flatterten, das Weihrauch wurde verströmt. Also es wurde alles dargeboten, was da zu bieten ist. Und dann sang der Chor die Eigenschaften Gottes in immer mehr gesteigerter Weise. Und dann, Gott, du bist gütig, Gott, du bist mächtig, Gott, du bist der Retter, du bist der Gott aller Menschen und so weiter. Und dann steigerte sich das immer mehr und dann hieß es, und du bist barmherzig. Das war die Steigerung. Und als meine Tante das erzählte, da liefen ihr die Tränen. Habe ich gespürt, sie war zutiefst angerührt von dieser Eigenschaft Gottes, die Barmherzigkeit. Denn die Barmherzigkeit ist die einzige Form der Liebe, die wir Menschen von Gott erfahren können, seit dem Sündenfall. Seit dem Sündenfall ist die reine Liebe Gottes nicht mehr erfahrbar, sondern nur noch die Liebe in Form der Barmherzigkeit. Denn sie neigt sich dem Armen zu. Sie beschenkt ihn mit den Gnaden der Vergebung. Also sie holt ihn aus dem Elend wieder heraus. Das ist die barmherzige Liebe Gottes. Wehe, wenn es die nicht gäbe. Das heißt, in der Barmherzigkeit wird erst deutlich, was Liebe wirklich ist. Ich meine, das kann ich Ihnen ja an dem Beispiel vom verlorenen Sohn am deutlichsten machen. Der Daheimgebliebene hat gar nicht gewusst, wie lieb der Vater war. Die Liebe des Vaters hat der am besten erfahren, der aus der Verlorenheit wieder nach Hause kam und vom Vater ans Herz genommen war und den Ring wieder an den Finger gesteckt bekommen. Das heißt, die Würde der Sohnschaft ist ihm wieder geschenkt, obwohl er gar nichts verdient hat, im Gegenteil. Er hat alles verscherzt. Und dennoch liebt ihn Gott. Und das ist die Weise der Barmherzigkeit. Nur mit dieser Barmherzigkeit werden wir erlöst. Nur mit dieser Barmherzigkeit können wir Gott erfahren. Und deswegen ist die Kirche, natürlich wir alle, zur Barmherzigkeit verpflichtet. Sie ist also ein Hinuntersteigen zu denen, die schwach und kraftlos, ohnmächtig und hilflos sind und in Schuld verstrickt und sich selber nicht befreien können. Es gab einen Apostel der Barmherzigkeit, das war der heilige Adam Schmielowski, den Johannes Paul II. Heilig gesprochen hat. Wir waren ja mit unserem Jugendgebetskreis aus Kassel einmal in Polen, in Krakau. Und dort haben wir die Gemeinschaft besucht, die dieser Adam Schmielowski, der sich den Namen Bruder Albert gab, besucht. Eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, also getrennt, lebend, die sich vor allem im Milieu der Armen bewegen und sich um die Armen kümmern. Adam Schmielowski lebte als Penner unter Pennern im 19. Jahrhundert. Und er war ein Mystiker. Er war ein Mystiker. Er hat durch sein bloßes Dasein, er hat gar nicht evangelisiert, durch sein bloßes Dasein hat er es erreicht, dass in Krakau, wo er das Armenasyl betreute, die Kriminalität um mehr als 50% zurückging. Nur durch sein bloßes Dasein. Er war ein genauer Zeitgenosse des Heiligen, Charles de Foucault, der nicht evangelisiert hat, sondern durch sein bloßes Dasein den Menschen die Liebe und Barmherzigkeit Gottes verkündet hat. Und dieser Adam Schmielowski, also Albert von Polen wird er auch genannt, hat einmal gesagt, will man einen wackeligen Tisch gerade richten, so nützt es nichts, dass man ihn mit Gewichten beschwert. Man muss sich bücken und ihn von unten reparieren. Ebenso ist es mit dem menschlichen Elend. Um die Unglücklichen zu retten, muss man sie nicht mit Vorwürfen überhäufen oder ihnen Moralpredigten halten, während man selbst satt und gut gekleidet ist. Man muss sich bücken und noch tiefer hinabsteigen als sie selbst. Man muss noch elender werden. Wissen Sie, Charles de Foucault hat das so gesagt. Es geht darum, den letzten Platz einzunehmen. Und das wollte er. Das war seine Leidenschaft. Er wollte der Allerletzte sein, ein Nichts. Deswegen hat er nie seinen Adelstitel gebraucht. Nach seiner Bekehrung nannte er sich nicht mehr de Foucault, sondern Charles de Jésus, Charles von Jesus. Und dann stellte er mit einem großen Erstaunen fest, der letzte Platz war schon besetzt. Den hatte Jesus schon längst eingenommen. Er ist noch elender geworden als die Elenden. Wir drücken das im früheren Glaubensbekenntnis so aus, hinabgestiegen in die Hölle. Hinabgestiegen in die Hölle, um alle zu erlösen. Papst Franziskus schreibt in seiner Enzyklika, es ist traurig ansehen zu müssen, wie die Erfahrung der Vergebung in unserer Kultur immer seltener wird. Sogar das Wort Barmherzigkeit oder Vergebung scheint manchmal zu verschwinden. Ich glaube, ich habe es schon mal hier in diesem Kreis erzählt, dass ich selber einmal dieses Erlebnis hatte. Ich hatte in einem Buch gelesen von einem russischen Schriftsteller, dass in der Zeit der UdSSR das Wort Barmherzigkeit aus dem Vokabular und auch aus den Lexika ausgestrichen worden ist. Das stammte aus der Zeit der Bourgeoisie, wo es noch also die Reichen und die obere Klasse der Gesellschaft und die Armen, die untere Klasse gab. Da mussten sich die Oberen halt manchmal etwas barmherzig den Niederen zuwenden. Aber im Kommunismus waren ja alle gleich und deswegen braucht es keine Barmherzigkeit mehr, weil alle das Anrecht auf dasselbe hatten wie jeder und keine Privilegien. So war es zumindest theoretisch. Die Praxis sah natürlich anders aus. Und ich bin, als ich das Buch gelesen hatte, da bin ich mal kurz drauf in einem ICE einer jungen Russin begegnet, einer ganz intelligenten Studentin, die saß auf meinem reservierten Platz. Und deswegen kam ich mit ihr auch ins Gespräch. Sie las ein Buch, wie ich sah die kyrillischen Buchstaben und konnte den Namen Dostojewski noch entziffern. Also sie war eine gebildete Frau und sprach fließend Deutsch. Und ich unterhielt mich mit ihr und fragte sie, sagen Sie mal, ich habe da was gelesen und so, dass es da in der UdSSR die Barmherzigkeit nicht gab und so. Können Sie mir sagen, wie das Wort Barmherzigkeit auf Russisch heißt? Die junge Frau wusste es nicht. Und da habe ich sie gefragt, weil ich das aus dem Buch wusste, könnte es nicht Milosergie heißen? Ja, so könnte man es nennen, sagte sie. Sie hatte das Wort aber noch nie gehört. Mildherzigkeit auf Deutsch. Aber sie hatte das Wort noch nie gehört. Und wir hatten Russlanddeutsche in unserer Gemeinde in Fulda, die haben mir das bestätigt, dass das Wort Barmherzigkeit im Russischen nicht mehr vorkam. Also, wie der Papst sagt, und es ist tatsächlich, es ist traurig ansehen zu müssen, wie die Erfahrung der Vergebung in unserer Kultur immer seltener wird, sogar das Wort selbst scheint manchmal zu verschwinden. Das ist so. Sie wissen, mit welcher Härte heute Menschen behandelt werden, denen man irgendeinen Fehltritt nachweisen kann in der Öffentlichkeit. Die werden zu Tode gehetzt. Barmherzigkeit gibt es nicht. Und wenn jemandem nachgewiesen werden kann, dass er vor 30 Jahren mal das und das verübt hat, dann wird ihm das auf einmal vorgehalten. Das heißt, Bekehrung ist nicht im Programm vorgesehen. Einem Saulus, der sich zum Paulus bekehrt, darf es nicht geben. Er wird immer seinen Saulus-Makel behalten. Bei Gott ist das nicht so. Gott vergisst, indem er vergibt. Ich sage betont, er vergisst. Sie werden bei Gott nie mehr erleben, dass er darauf zurückkommt, was du einmal warst, wenn du in der Beichte deine Sünden vergeben bekamst. Er vergisst. Das heißt, das Beichtgeheimnis, das der Priester zu wahren hat, ist kein bloßes Dienstgeheimnis, wie ein Arzt das hat oder ein Bankbeamter, sondern das Beichtgeheimnis bedeutet, der Priester hat das Vergessen Gottes zu übernehmen. Und ich muss sagen, ich bin immer froh, weil ich in diesen Dingen wirklich nicht weiterdenke. Ich bin immer froh, wenn mich mal jemand anspricht und sagt, Herr Pfarrer, wissen Sie noch, was ich vor 2 Wochen gebeichtet habe? Dann kann ich wirklich mit Fug und Recht sagen, tut mir leid, habe ich vergessen. Ist weg. Und das ist ein gutes Zeichen. Wenn Gott vergisst, müssen wir auch vergessen, weil er vergeben hat. Er hat nämlich die Vollmacht, nicht nur etwas aus dem Nichts ins Dasein zu rufen, sondern das ist die große Vollmacht, etwas aus dem Dasein ins Nichts zurückzurufen. Und dann ist es weg. Dann wird es nicht mehr gefunden. Dann liegt es nicht einmal mehr wie ein Brocken, Felsbrocken, auf dem Grund des Meeres versenkt. Dieses Meer der Barmherzigkeit verschlingt alles so, dass es in nichts aufgelöst wird. So muss man sich das vorstellen. Also Barmherzigkeit erlangen bedeutet heilig werden. Ich habe das schon am Anfang gesagt, Heiligkeit durch Heilung. Also Sanctitas durch Sanatio. Also man kann nur zum Heil gelangen, wenn wir geheilt werden. Und das geht nur auf dem Weg der Barmherzigkeit. Das ist der Prozess eigentlich, den wir hier auf der Erde durchlaufen sollen, dass wir geheiligt werden durch Heilung. Deswegen heißt es ja im Matthäusevangelium, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus hat Mitleid mit den Menschen. Und deswegen ist es die Aufgabe der Kirche, die vergebende Liebe Gottes, seine Barmherzigkeit, weiterzugeben an die Menschen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.